Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich freue mich, wie immer, dass ich bei euch sein kann und es auch bin. Die allermeisten, die mich jetzt schon kennen, die wissen ja auch, dass ich Pfleger bin. Und es ist schon spannend, in dem Beruf zu arbeiten, wenn man die Person sieht, wie sich die dementen Personen verhalten. Nachts ist schon manchmal spannend, wenn sie nackt durch die Gegend laufen. Ich sage nicht, was sie sonst so alles machen. Und wenn man dann die Angehörigen kennenlernt und mit ihnen spricht und die einem sagen, wie war meine Mutter, wie war mein Papa früher tatsächlich. Das ist das, was wir ja nie sehen. Ich habe immer nur quasi diesen jetzigen Ist-Zustand. Aber wie sie früher waren, ich weiß es nicht. Ich hatte einen Bewohner, fast 12 Jahre war der bei uns. Wir haben nie seine Kinder gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Beziehung zu den Kindern war. Die haben gar nicht so weit weg gewohnt, 30, 40 Kilometer. Aber in 12 Jahren nicht ein einziges Mal. Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht so weit. Ich sehe nicht so tief. Ist dann das ist das Thema auch für heute, theoretisch, wenn es funktioniert, ja, Gott ist anders. Gott sieht anders. Weil Gott viel, viel mehr sieht als wir. Gott ist einer, der den wahren Durchblick hat. Weil Gott quasi durch die Zeit hindurch sieht, weil er außerhalb der Zeit ist. Und dann, wir hatten es heute ja auch noch ein bisschen davon, weil er auch bis ins Innerste hineinsieht. Tiefer als wir sehen können. Und unser Text, der steht heute in 1. Samuel Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. 1. Samuel 16, 1 bis 13. Ihr könnt in aller Ruhe aufschlagen. Die Zeit, die nehmen wir uns. 1. Samuel Kapitel 16. Bekannte Geschichte. Ich habe nach Luther-Übersetzung habe ich den Text jetzt projiziert. Ich lese dann 1. Samuel 16 ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu den Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Saul tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schamah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das der Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt, und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich denke so, die kurze Vorgeschichte, es war die Zeit der Richter. Samuel, auch wenn Prophet, war letztendlich einer der Richter. Und es war wohl so vorgesehen, dass seine Söhne, Samuels Söhne, seine Nachfolge antreten sollten, was sie auch taten. Problem war, sie waren bestechlich. Das heißt, nicht mehr das Recht zählte, sondern das Geld, ähnlich wie heute. Und da war es eben so, dass das Volk dann begonnen hat zu murren und zu schreien und sagen, dann können wir uns gleich einen König raussuchen. Und sind dann zu Samuel hingegangen und haben gesagt, wir wollen König. Samuel wehrt sich, Gott sagt, gib ihm den König. Und es wurde Saul erwählt. Und nach seiner Erwählung, er hatte einen super Anfang, ging es aber über die Jahre hinweg ganz, ganz tief bergab, bis Kapitel 15, 1. Samuel 15, Gott ihn letztendlich verworfen hatte. Ja, und da fängt eben unsere Geschichte an. Nachdem Gott ihn verworfen hatte, spricht er, Gott, zu Samuel, aber dazu schnell, Israel, von oben bis unten, hier ist Jerusalem, da gehen wir jetzt näher hin. Also hier finden wir Jerusalem und Samuel lebte so circa 8 bis 9 Kilometer nördlich in Rama. Und die Geschichte, wo stattfindet nachher jetzt, ist Bethlehem, da wo David geboren ist. Das heißt, Samuel machte sich auf von Rama runter nach Bethlehem und später wieder hinauf nach Rama zurück. Das war übrigens sein letzter Dienst. Wir lesen letztendlich nur noch einmal eigentlich über seinen Tod, dass er gestorben ist und einmal, dass er später wohl dem Saul begegnet ist. Aber das war eigentlich seine letzte Amtshandlung, die er getan hatte. Und während ja, Gott den totalen Durchblick hat, sieht es eigentlich bei Samuel ganz anders aus. Und ich habe wie gewohnt 3 Punkte. Der erste Punkt heißt Samuels ängstlicher Blick. Gott hat Durchblick, aber Samuel sein ängstlicher Blick. Der zweite Punkt, Samuels hoffnungsvoller Blick, das wird dann bei den Söhnen sein. Und dann der letzte Punkt, Samuels richtiger Blick, wie er dann wirklich den Durchblick mit Gott kriegt. Aber schauen wir uns mal den ersten Punkt an, Samuels ängstlicher Blick. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel. Wir lesen hier quasi ein Vorwurf Gottes. Und es ist schon interessant, Saul war letztendlich wie ein Sohn für den Samuel. Er war eigentlich derjenige, der Saul sein ganzes Leben begleitet hat. Fast 40 Jahre, also 40 Jahre hat Saul regiert, fast 40 Jahre, erst aber ein bisschen früher, hat er den Saul begleitet. Er war eigentlich für Saul da, wie so ein Sohn. Und er bekam letztendlich mit, wie der demütige Riese und Soldat Saul in den Jahren, als er König geworden ist, als er diese höchste Stellung bekam, immer mehr egoistisch wurde. Was interessant ist, das ist der Unterschied zum David. Wir lesen keine sexuelle Ausschweifung von ihm. Wir wissen von ihm, von der Bibel her, er hatte 2 Frauen, eine Ehefrau, eine Nebenfrau. Mit der Ehefrau 4 Söhne und 2 Töchter und dann noch 2 weitere Söhne sind es, glaube ich. Mehr lesen wir nicht. Wir lesen nicht, dass er irgendwie sich weitere Frauen geholt hat oder gar einen Mord begangen hat, um eine Frau zu kriegen. Im Gegensatz zu David. Und für mich ist eben das Spannende, er wurde nicht wegen seines Lebensstils verworfen. Also Saul hatte, ich sag mal, der würde hier super reinpassen. Außer, dass er eben 2 Ehefrauen hatte, was aber damalige Zeit normal war. Aber was sonst das Leben anbelangt, würde er super zu uns reinpassen. Er blieb seinen Frauen treu, hat dann mit mir geholt und lebte eigentlich mehr oder weniger ein rechtschaffenes Leben, tat auch, was Gott wollte, aber eben nur, solange es ihm in den Kram passte. An zwei Stellen hat er begonnen, das durchzuführen, was Gott wollte. Aber als er, und das ist dann Kapitel 15, wo er letztendlich verworfen worden ist und Gott gesagt hat, alle töten deinen schlimmsten Feind, den Amalekiterkönig, und alle Tiere, alle Opfertiere. Ja, und dann sah er die schönen Tiere. Kann man das wirklich antun, diese schönen Tiere zu opfern? Ist das nicht besser? Er will ja sein Reich aufbauen, hey, in der Landwirtschaft, das wäre doch was. Und der Amalekiterkönig, hey, ich habe den Amalekiterkönig besiegt. Denn wenn wir ein bisschen quälen, dann werden wir zeigen, wer die Israeliten wirklich sind. Er war Gott ungehorsam. Und deshalb wurde er verworfen. Und damit hatte letztendlich Samuel zu kämpfen, weil Gott ihn verworfen hat. Und da kommt eben dieser Satz, er trauerte, und jetzt kommt der Vorwurf von Gott: Saul, wie lange trauerst du eigentlich noch? Du weißt doch, ich habe ihn verworfen. Und jetzt ist die Frage, die ich euch natürlich auch stellen möchte: Wie sieht es in deinem Leben aus, wenn Gott dir zeigt, Dinge zeigt, die du lassen sollst? Und du das sogar vielleicht tatsächlich getan hast? Und dennoch trauerst du dem hinterher und denkst, ich wollte, es wäre anders. Und da, denke ich, müssen wir lernen, dass wir wirklich ganze Sache mit Gott machen. Dass wir, wenn wir wissen, was Gott von uns möchte, wenn wir wissen, wo wir irgendwas hinter uns lassen müssen, dass wir dem nicht nachtrauern, sondern wenn Gott sagt, hinweg, es stört in deinem Leben, dass wir dann den Blick nach vorne zu ihm richten und nicht in die Vergangenheit. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Wir sollen ablegen und weglegen, wenn Gott das uns sagt. Und jetzt bekam er einen neuen Auftrag. Dieser Auftrag heißt, er soll einen neuen König salben. Dazu wurde 2. Mose 30 ein besonderes Öl hergestellt. Dieses Öl war nur für diese heiligen Zwecke bestimmt, nämlich für den Dienst Gottes zu salben oder für eine bestimmte Aufgabe. Und das war zum Beispiel, wenn es um Menschen ging, die Priester und die Könige. Aber es wurden auch Gegenstände gesalbt, die Stiftshütte, letztendlich der Tempel, und vor allem auch die Tempelgeräte. Und das Wichtigste, das Gesalbte war letztendlich unantastbar. Das gehörte Gott. Das durfte man nicht mehr für was anderes verwenden. Und im Endeffekt, das sind wir eigentlich auch. Jesus ist der Gesalbte, aber auch wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Auch wir gehören Gott und sollen ihm dienen. Und dann kommt eben dieses Interessante, du sollst ihn zum König salben, den ich auserwählt habe. Und jetzt ganz arg wichtig, das gab es eigentlich noch nie, während der König lebt. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, rein menschlich verständlich, und ich komme dementsprechend auch zu dem Punkt, dieser ängstliche Blick, wo Samuel wusste, ich habe keine Ahnung, wie Saul reagierte. Er wusste ja und kannte ja Saul. Und wir werden später feststellen, ob es alles nur mit dem Geist zusammenhängt, der den Saul verlassen hat, weiß ich jetzt nicht. Komme ich ganz am Schluss der Predigt vielleicht noch dazu. Ich weiß es nicht. Aber der Saul, der konnte ganz schön jähzornig werden. Und jetzt ist halt die Frage, die ehrliche Frage, was passiert, wenn Saul erfährt, was ich jetzt mache? Und deshalb diese Angst. Nicht nur Samuel hatte Angst, Aufträge auszuführen, auch der große Mose zum Beispiel. Was hat Mose getan, dass er geflohen ist? Wisst ihr es noch? Er hat jemanden umgebracht. Und es kam dann vor den Pharao. vor dem Herrscher von Ägypten. Klar, vergehen 40 Jahre, aber als Gott ihn beruft, sagt er, jetzt geh zurück nach Ägypten zum Pharao. Und Mose sagt, nein, ich will nicht nach Ägypten gehen. Weil er wusste letztendlich, was ihm blühen könnte. Und er hat verschiedene, insgesamt 4 Ausreden gehabt. Die letzte fand ich einfach die spannendste. Ich weiß nicht, ob ich so mit Gott reden würde. Sende, wen du willst, aber nicht mich. Punkt. Und dann hat Gott gezeigt, wie mächtig er ist. Aber er war nicht der erste Ängstliche. Und ich denke, es gibt noch verschiedene Ängstliche. Mir ist noch bei Paulus, als Saulus zu Paulus geworden ist, diese Stelle eingefallen. Der Pharisäer Saulus war ja einer der schlimmsten und eigentlich einer der ersten Christenverfolger überhaupt. Wir lesen wenig über ihn. Aber nur das bisschen, was er schreibt, muss mir ehrlich sagen, hey, der könnte wirklich zur obersten Liga oder Riege der Christenverfolger gezählt haben. Also, er muss furchtbar gewesen sein. Und jetzt kommt er nach Damaskus, Ananias, ein Gläubiger, hat sich vermutlich versteckt und bedeckt gehalten und dann hört er die Stimme, die sagt, geh hin zu Paulus, zu Saulus. Und auch Ananias sagt, nein, ich habe Angst. Und dann redet, das ist mir ganz arg wichtig, dann redet Gott zu ihm. Und das ist mir wichtig. Ich denke, wir kennen auch Ängste. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule ist. Ich habe eigentlich jeden Tag in der Schule geliebt, wo wir kein Englisch hatten. Problem, wir hatten damals jeden Tag Englisch. Also Schule war nie meins. Also hauptsächlich Englisch. Bisschen Deutsch. Gut, auf jeden Fall, ich konnte das Gott auch immer wieder, als ich mich bekehrt hinlegen, sagen, Herr Jesus, hilf du mir. Prüfungsängste, ich sterbe, ich sage es auch ganz ehrlich, vor jeder Predigt, ich sterbe innerlich. Also wenn es nach mir geht, ich predige gern, aber der Weg von hier bis hierhin, es ist immer ein Kampf. Ich schreie zu Gott, sage ich euch, einfach. Da sitzen Leute, die stehen sonntags auf und sie wollen, dass Gott zu ihnen redet. Und dann kommt Gott und sagt, Klaus, jetzt bist du dran. Da denke ich, wenn ich euch so sehe, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe doch keine Ahnung. Rede du. Und ich freue mich, dass ich alles wirklich Gott hinbefehlen kann. Wenn ich ins Heim gehe, mit bestimmten Mitarbeitern arbeite oder weiß, welche Bewohner auf mich warten. Nicht gerade ängstlich, aber es ist schon so, wo ich denke, Herr, was soll's? Und dann dieses Wissen, ich kann alles Gott sagen. Und es immer wieder erlebt habe, wenn Gott dann durch sein Wort mich tröstet, mich aufbaut. Genauso wie jetzt Gott den Samuel aufbaut und tröstet. Er sagt, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Ich habe keine Ahnung, manche sehen das so nach dem Motto, ist das jetzt eine Notlüge von Samuel, wo Gott quasi jetzt Samuel einen Freischein gibt? Komm, geh unter mal anderen Einwand hin, ach ja, Vorwand hin, um den König oder um den Sohn Isais zu salben. Ich lasse es dahingestellt sein. Meiner Ansicht nach sage ich, nein, Gott mag auch keine Notlügen. Von dem her, denke ich, war das letztendlich schon von Gott geplant, dieses Kalb zu nehmen. Aber dass der Samuel einfach mit seiner Ängstlichkeit ein bisschen zu schnell war. Auf jeden Fall, er soll opfern. Und das Opfer, da komme ich dann noch nachher dazu, was es eigentlich wirklich bedeutet. Aber für mich ist es einfach wichtig bei diesem Punkt, Ängstlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, vor was ihr Angst habt. Aber wir haben einen großen Gott, der den Durchblick hat. Der sieht erstens mal tiefer als ihr. Er weiß noch viel besser, was in und ja, von der Not her kommt. Aber vor allem, er ist der, der euch durchtragen kann und durchtragen wird. Er kennt die Zukunft. Wisst ihr, meine Frau und ich, wir haben jetzt innerhalb von mehr oder weniger 12 Monate 3 Autos, also 2 Autos gekauft, 3 Autos mit Motorschaden. Das erste Motorschaden kaputt. Dann haben wir viel gebetet, Auto gekauft. Oh, 10 Monate später, Motorschaden aus. Gut, noch intensiver gebetet, noch mehr gebetet und noch intensiver Gott gesagt, Herr, hilf du uns beim nächsten Auto. Auto gekauft, wir haben damals unseren der Michi aus Rumänien geholt. Was passiert in Rumänien? Motorfehler, bitte reparieren lassen. So. Was tun? Darf ich Erwerbung für ADAC machen? Ikea ist schon nicht so gut, gell? Also ADAC war gut. Wir konnten heimfliegen auf Kosten des ADACs. Die Hand mehr oder weniger, drücke ich mal das so aus, versucht das Auto zu reparieren. Ich durfte dann wieder nach Rumänien fliegen, das Auto abholen. Also ja, naja, ich muss das Geld reinholen, was ich beim ADAC zahle. Auf jeden Fall, das Auto ist da. Und ich war Gott dankbar, dass nichts passiert ist. Ich konnte von Rumänien zurückfahren. Und als wir in Deutschland wieder waren, jemand besuchen wollte, Motorfehler, bitte reparieren. Unser Mechaniker weiß vermutlich, was das ist. Als wir hierher gekommen sind, wir sind über Liebenzell, kam das Problem noch einmal. Und er hat gesagt, einfach ignorieren. Ihr könnt einfach beten. Aber was das Ganze für uns wichtig war, in alledem wussten wir uns geborgen. Also beim ersten Kauf nach 10 Monaten, da war ich auch eher schockiert, dachte ich, das kann nicht sein, nach 10 Monaten. Und jetzt beim zweiten Kauf habe ich gesagt, Herr Jesus, als wir das erste Mal das Auto gekauft haben, das war im Dezember, Januar, weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall, als dann im Dezember drauf, nach 10 Monaten, der Motorfehler da war, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, als wir das Auto gekauft haben, da hast du schon gewusst, in 10 Monaten steht das Auto, muss verkauft werden. Und als jetzt wieder der Motorschaden aufgetaucht, also Motorfehler, kein Schaden, bitte Motorfehler. Ich weiß nicht, was das wirklich ist, aber es ist nicht wirklich der Motor. Da habe ich gesagt, als wir dieses Auto gekauft haben, da hast du gewusst, was Sache ist. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Unser Mechaniker, lieber Bruder aus der Gemeinde, hat gestern geheiratet. Es ist irgendwie verständlich, dass er noch nicht reparieren wollte. Aber wir wissen, dass alles nicht nur in seiner, sondern vor allem in Gottes Hand ist. Und das ist das, was uns einfach so Mut macht. Ich kenne die Zukunft nicht. Ich weiß nicht, was Sache ist, aber ich weiß eins. Den wahren Durchblick hat Gott. Und mit all meinen Ängsten und Sorgen kann ich zu Gott kommen. Zweiter Punkt, Samuels hoffnungsvoller Blick. Da lesen wir die Verse 4 bis 7a. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Gott sieht anders. Samuel macht sich auf, geht nach Bethlehem. Die Ältesten fragen, bedeutet dein Kommen Heil oder Frieden? Und man muss einfach diesen Gedanken haben. Samuel war Richter. Und er zog durch die Gegend, durch die Städte, um Gericht zu sprechen. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem war, Samuel wurde geholt. Jetzt kommt Samuel. Wer hat ihn geholt? Gibt es irgendwo ein Problem? Und deshalb die Ältesten, die leider fragen, hallo Samuel, kommst du mit dem Frieden oder zum Gericht? Und dann eben seine Antwort, keine Sorge, ich komme zum Heil, ich komme mit dem Frieden und ich will mit euch ein also das Opfer bringen. Das war vermutlich Dank, Heils bzw. ein Freudenopfer. Das Besondere an diesem Opfer ist, dass man das Tier nicht vollkommen verbrennt, sondern wenn das Tier geopfert worden ist, dann wurden nur die wichtigsten, die wertvollsten Sachen verbrannt. Bestimmte Organe und jetzt ganz wichtig, das Fett des ganzen Tieres. Also wir wären heute alle happy und glücklich. Magere Schnitzel für uns, das Fett für Gott. Aber wir müssen einfach 3000 Jahre zurückgehen. Da war Fett was Besonderes. Das heißt, wenn Gott heute opfern wollte, würde er sagen, das magere Schnitzel für mich, das Fett für euch. Also nur um bewusst zu machen, wenn man so liest, Gott wollte das Fett haben, ist es ja nichts Besseres. Natürlich kann Gott das Fett haben. Aber eben im damaligen Sinn, wo man nicht so viel hatte, auch vom Fleisch her, war Fett das Wertvollste. Also, alles Fett wird geopfert, inklusive bestimmte Organe. Und der Rest, Schnitzel, Kalbschnitzel, also kein Schweineschnitzel, Kalbschnitzel ohne Ende. Pommes gab es auch nicht, das haben erst die Belgier ein paar Jahrhunderte später erfunden. Aber es gab ein Festmahl. Nur, sie mussten sich vorher heiligen. Heiligen heißt letztendlich sich bewusst Gott noch einmal weihen. Es gab verschiedene Rituale, was genau da gemacht worden ist, weiß ich nicht. Die Zeit sagt mir, ich kann es auch nicht erklären, weil ich noch anderes zu sagen habe. Auf jeden Fall, sie sollen geheiligt werden, sich ganz neu Gott hinwenden und sich von dem trennen, was eigentlich von Gott trennt. Und das ist eigentlich auch das, was Gott von uns fordert. Seid heilig, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Altes Testament, Neues Testament, seid heilig, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Bist du heilig? Frage ich dich jetzt. Es gibt keine Antwort, weil du bestimmt jetzt überlegst, was soll ich sagen. Tipp ich mal. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, Silas, und wie ihr alle heißt, bist du heilig? Dann ist die Frage, bist du es oder bist du es nicht? Du sollst heilig sein. Warum? Jetzt ist ganz arg wichtig, weil dein Gott heilig ist. Wenn du mir jetzt sagst, ich glaube nicht an Gott, ich glaube noch nicht wirklich an Jesus, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann spielt es doch keine Rolle. Aber dann wäre es gut, wenn du vielleicht auf irgendeinen aus der Gemeinde zugehst und fragst, wie kann ich eigentlich heilig werden? Wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen? Weil Gott der heilige Gott ist, kann ich nur vor Gott bestehen, wenn ich auch heilig bin. Bin ich heilig? Wir schauen Saul und David an. Saul, moralischer Lebenswandel, verworfen, unheilig. David, nicht immer ein guter moralischer Lebenswandel, abgesehen, dass er Ehebruch betrieben hat, dass er letztendlich auch einen Mann töten ließ, um eine Frau zu bekommen, hat er, was auch Kindererziehung anbelangt, keine Ahnung gehabt. Also da ging es drunter und drüber. Ein Heiliger, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil, und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, weil er eigentlich immer das machen wollte, was Gott getan, was Gott wollte, und das ist ganz arg wichtig. Da, wo er versagt hatte, da wandte er sich an den heiligen Gott. Ich bin heilig. Warum? Meine Frau hat es vorhin geflüstert, weil Jesus Christus für mich die Heiligung ist. Führe ich einen heiligen Lebenswandel? Wenn ihr mich alle 24 Stunden beobachten könnt, wie Gott mich sieht, ihr würdet mich nie wieder einladen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde sagen, Klaus, letzte Predigt, bleib fort. Aber Gott sieht mich anders. Ich mache jetzt einfach Silas als Klaus und ich bin Gott. So. Zwischen mir und Silas, jetzt würde ich fast Stich nehmen, mag ich sagen, stell dich dahin, machen wir nicht, das ist dann, sieht kindisch aus, aber zwischen mir und Silas steht Jesus. Und Gott sieht mich durch Jesus. Das heißt, er sieht, ich sage mal, die Sünde ist das Fleisch und die Knochen, das ist die Sündlosigkeit. Und wenn man so einen Röntgenapparat hinstellt und einem röntgt, dann sieht man eigentlich das Fleisch nicht wirklich. Ein bisschen erkennt man es, aber naja, schaut menschliche Sachen. Aber man erkennt den Knochen klar und deutlich. Und so eben Jesus, wenn Jesus zwischen mir und Gott steht, dann sieht Gott mich durch Jesus. Dann sieht Gott in mir nur die Sündlosigkeit, die Jesus mir geschenkt hat. Bin ich heilig? Natürlich bin ich heilig. Nicht, weil ich einen sündlosen Lebenswandel führe. Erreiche ich nicht. Sondern weil Gott mich durch Jesus sieht. Und das ist das, was ich jedem von euch wünsche. Wir sollen uns heiligen. Wir brauchen Jesus. Wir sollen uns Jesus zuwenden. Durch ihn bist du und bin ich heilig. Aber das war nur ein kleiner Einschub. Jetzt kommt das Gewaltige an der ganzen Sache. Da kommt der erste Sohn vom Isai, der Eliab. Und fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Eliab war groß und vor allem, er war ein Soldat. Das wird man später lesen, wenn ihr noch Kapitel 17 lest, dann werdet ihr feststellen, er war in der Armee von Saul, im Gegensatz zu David. David war noch kein Soldat, der war noch nicht wehrpflichtig, vermutlich war er auch nicht so stark und kräftig, wie man sein sollte. Das heißt, Samuel sah Saul vor sich. Saul, ein Kopf größer als alle anderen. Elia war vermutlich, ich sage jetzt kein Riese, aber er war auch ein Kräftiger. Saul war ein Soldat. Elia war auch Soldat. Er sieht den letztendlich Saul vor sich. Und jetzt kommt eben Gott und jetzt kommt eben Samuel und denkt sich, das ist genau der richtige König für uns. Und dann dachte ich mir auch, wie oft sehen wir eigentlich auf das Äußere? Wie oft haben wir, wenn wir beten, unsere Vorstellungen? Ich hätte gern, dass, bin da vielleicht auf Arbeitssuche, dass Gott mir dessen das schenkt. Ich habe eine Vorstellung, was ich gern will. Und genau so hätte ich das gern und bin enttäuscht, wenn ich bete und Gott schenkt mir das gar nicht. Samuel wusste, er soll einen König salben, den neuen König, und er hatte eine genaue Vorstellung. Groß, stark, ein herrlicher Soldat. Und genau so sucht er den neuen König aus. Und genauso ist es oft, dass wir bestimmte Vorstellungen haben. Ich entscheide, ich habe mir eine Vorstellung, wie das auszusehen hat, wie Gott mich führt. Ich habe eine Vorstellung, was es bedeutet, wie mein Leben gelebt werden muss. Und genauso bete ich. Natürlich bete ich, Herr Jesus, schenkt mir die richtige Frau. Aber ich weiß eigentlich schon, wen ich will. Ich kann mich erinnern, die Geschichte habe ich damals vor bald 30 Jahren, wo wir immer Wochenende waren, vor Verlobtenwochenende, damals im Mombachtal noch, wie der Referent damals, Walter Mehl, das erzählt hat. Er kannte eine 321, er kannte einen jungen Mann, der verliebt war und der eben auf Brautschau aus war. Und dieser wusste auch ganz genau, das war auf einer Freizeit, immer um die und die Uhrzeit nach dem Essen kam diese bestimmte Frau zur Türe raus. Weiß nicht mehr warum, aber er wusste auf jeden Fall, da kommt die Frau, das Mädchen raus. Und sein Gebet war, Herr Jesus, wenn um die und die Uhrzeit das Mädchen, also wenn um die und die Uhrzeit ein Mädchen rauskommt, das wird meine zukünftige. Es kam ein Mann raus. Also von dem her, ich habe mir meine Vorstellung und dementsprechend bete ich manches Mal und Gott ist manchmal humorvoll. Aber versteht ihr, ich habe meine Vorstellung, wie es so laufen hat. Und da geht es tatsächlich so, dass wir hoffnungsvoll sind, aber vielleicht auf dem falschen Weg. Und dass wir bereit sind, uns wirklich hier von Gott verändern zu lassen. Auch was jetzt die Bekehrung anbelangt, das ist für mich auch so eine Sache. Gott sucht sich einen König raus. Wir sind Königskinder, wenn wir an Jesus glauben. Was für Leute hat Gott erwählt? Nicht die Klugen, nicht die Weisen. Wenig Kluge, wenig Weise. Das, was töricht ist vor der Welt. Gott macht uns klar, überlege mal, wer bist du denn wirklich? Du bist nicht der großartige Kerl, die tolle Frau, von der du eigentlich denkst, die du bist. In meinen Augen bist du eigentlich töricht. Hey, was weißt du eigentlich? Du weißt doch gar nichts. Und du hast doch keine Ahnung über deine Zukunft. Und du willst wissen, was gut für dich ist? Leg dein Leben wirklich in Gottes Hand. Frag ihn und sag, Herr, was willst du? Gott spricht hier auch wieder klar und deutlich zu Samuel und bittet ihn, zeig mir, ich denke, das steht nicht drin, aber das ist das, was er bestimmt gebetet hat. Und dann heißt es hier, dieser ist er. Und dann sagt Gott, ich habe ihn verworfen. Verworfen hat ja nichts mit ewiges Leben zu tun. Also es heißt nicht, dass der jetzt auf ewig verloren geht, sondern dieses Wort verwerfen bedeutet eigentlich so viel wie für ungeeignet halten. Wenn er ihn verworfen hätte, hätte eine Berufung stattfinden müssen. Ein Saul konnte verworfen werden als König, weil er zum König berufen war. Er war König. Also hat dieses Wort verwerfen hier eher diesen Sinn für ungeeignet halten. Nicht hinweg mit dir, du taugst als Mensch nichts, sondern Gott sagt, du bist nicht dieser Mann, den ich gerne hätte. Und da lesen wir jetzt, wir lesen nicht alle Verse, weil das wäre die Verse 7 bis 13, aber mir ist eben dieser Vers 7b ganz arg wichtig. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich möchte mich halt noch auf das ein bisschen konzentrieren. Der Satz sagt nicht das, was viele denken. Dass sie denken, okay, ich muss auf das Herz schauen. Das ist das, was der Satz ja scheinbar impliziert. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich muss also lernen, aufs Herz zu schauen. Was sagt die Bibel über das Herz? Jeremia, ich sage nur die Bibelstellen. Jeremia 11, Vers 20, 17, Vers 9, folgende, 20, Vers 12, steht immer dasselbe drin. Was? Und dann geht's weiter, trotzig und verzagt Ding. Aber das geht genau. Wer kann das Herz ergründen? Ich, sagt Gott, nicht du. Also uns muss schon bewusst werden, in dem Satz steht nicht drin, der Herr sieht das Herz an, also muss ich das Herz anschauen. Der Samuel hatte gar nicht die Zeit dazu, das Herz anzusehen. Um was geht's quasi? Herr, du, der du die Herzen kennst, du, der du alles weißt, dich bitte ich, zeig mir. Wir haben ein paar junge Leute hier, ledige Leute, ich gehe mal davon aus, ihr zwei seid auf jeden Fall noch ledig, gehen wir zumindest mal davon aus. Aber die Frage ist, für mich ist es unwahrscheinlich wichtig, drei Bereiche, das wisst ihr schon von mir, die sind unwahrscheinlich wichtig für euch junge Leute. Wen werdet ihr heiraten? Was für einen Beruf werdet ihr erlernen? Und wo werdet ihr wohnen? Das sind die wichtigsten Entscheidungen in eurem Leben. Und dieses, wer wird mein Partner sein, ist das Wesentliche. Glaubt ihr, dass ich meine Frau gekannt habe? Auch nach ein paar Monaten, wo wir auch zusammen waren, dass ich jetzt sagen konnte, ich habe das Herz meiner Frau durchschaut? Absolut nicht. Warum habe ich sie dennoch geheiratet? Weil der Herr, weil Gott das Herz meiner Frau kennt und umgekehrt. Und wir viel gebetet haben, Herr Jesus, was ist dran? Und dann bewusst mit Jesus auch diesen Weg gegangen sind. Das ist das eine. Also wir können absolut nicht in ein Herz reinschauen. Aber das heißt ja natürlich jetzt nicht, alles klar, wir sind aufgeworfen, wir sind aufgeschmissen, haben wir halt Pech gehabt. Nein, ihr werdet irgendwann Älteste einsetzen müssen. Tun. Ihr habt jetzt bestimmt, ich habe es ja mitgekriegt, ihr habt jetzt euer nächstes Treffen. Und jetzt ist die Frage, wer soll Ältester werden? Natürlich betet man auch zu Gott. Aber, und das ist für mich eben auch noch wichtig, dass auch wir unseren Verstand dennoch einschalten sollen. dass Gott uns ja auch unseren Verstand gegeben hat, wo es darum geht, wie sollen wir entscheiden. Das heißt also, als ich auch Dorothee kennengelernt habe, da habe ich nicht nur gebetet, sondern ich habe ja auch Augen im Kopf. Ich habe ja auch einen Verstand und ich bin ein Komischer noch dazu. Ich hatte auch an meine Frau Voraussetzungen. Ich will eine Frau, die Deutsch und Englisch kann. Kann ich nicht. Ich will eine Frau, ich wäre der Pastor, Prediger. Ich brauche eine Frau, die Klavier spielen kann und ein Instrument ihrer Wahl. Und ich brauche eine Frau, die Kinder lieb hat, weil ich will ja auch Kinder und sie muss vielleicht Kinderstunde machen. Also ihr seht, ich bin da ein bisschen komisch. Also das war für mich also eine Sache zu sagen, Herr Jesus, wenn ich eine Frau brauche oder kriege von dir, dann diese Dinge hätte ich gern. Das vierte war für mich irgendwie selbstverständlich, ich muss ja auch lieb haben. Das war irgendwie ja, denke ich, nicht das, was ich beten musste. Meine Frau spricht Deutsch und Englisch perfekt. Meine Frau, sie braucht es jetzt nimmer, aber früher, wo wir in der SV noch waren, hat sie immer wieder mal Klavier gespielt, sie kann Gitarre und Waldhorn. Habe ich nicht gebetet. Also zumindest zwei Instrumente. Und natürlich Kinderlieb. Versteht ihr? Also, ich habe auch meinen Verstand eingesetzt und noch einmal, das macht nicht jeder mit, steht nirgends in der Bibel drin, man muss Wünsche äußern, aber für mich waren schon bestimmte praktische Dinge da, wo ich gern hätte. Gott hat es erhört, ich habe auch mein Hirn eingeschaltet. Also wir sollen auch prüfen. Nicht der, der tollste Redner ist, eignet sich unbedingt zum Ältesten. Wenn sein Lebensstil in der Familie nicht passt oder im Beruf. Ich kannte einen Mann, ich muss ein anderes Geschichte nehmen, sonst könnt ihr drauf kommen. In Friedrichshafen, als ich gearbeitet habe, da war auch eine Arbeitskollegin, mit der hatte ich das hier erfahren. Du bist Pastor in der Freikirche, du bist also was Besonderes, nicht normale Kirche, sondern Freikirche. Ich kenne einen Geizkragen. Einen furchtbaren Menschen. Der sagt auch, er geht in die Freikirche. Ich habe nach dem Namen gefragt, einmal ausgeatmet und gesagt, der geht nicht zu uns. Die Person kannte ich dann tatsächlich. Also ich wusste, die Frau hatte recht. Das war er wirklich. Aber ich konnte mit gutem Gewissen sagen, der geht nicht in unsere Gemeinde. Versteht er? So einen kann man eigentlich nicht als Ältesten in die Gemeinde einführen, weil der Ruf nicht da ist. Da brauche ich nicht fragen, Gott, was willst du? Aber ich möchte mein Herz einschalten. Er hat eine Gabe der Führung, definitiv, wo man sagen muss, er kann führen. Er hat Ideen, also wirklich, wo du sagen kannst, die kann man auch umsetzen. Er wäre eigentlich ein Stück weit prädestiniert. Aber seine Lebensgeschichte. Und das ist das, was hier eigentlich Samuel auch sagen möchte. Auf der einen Seite, renn zu Gott, bete zu ihm. Auf der anderen Seite, schalt auch deinen Verstand an. Nicht alle, die vordergründig eine gute Gabe haben, sind gleich geeignet. Sondern warte ab. Saul, stark begonnen. Und nach 40, na, ein bisschen weniger, nach 30 Jahren verworfen. Es hat 30 Jahre gedauert, bis es passiert ist. An David, unscheinbar, nicht zum König geeignet. Er war kein Soldat. Er war wohl ein bisschen kleiner, man weiß es nicht genau. Und er hatte noch nicht das Alter. Aber als er dann unter Saul stand, war der ein besserer Soldat als Saul selber. Er war Hirte, der Volk führen konnte. Das heißt, ein Samuel hätte nie einen David erwählt. Aber die Jahre danach haben gezeigt, er war die beste Wahl. Und vor allem, weil das Herz von David immer auf Gott ausgerichtet war. Er hat Sünden begangen. Sünden, wo wir sagen würden, wie kann man nur? Aber wenn man ihm die Sünde aufgezeigt hat. Was macht Saul? als Samuel sagt, du hast den König Agag nicht getötet, du hast die Tiere nicht geopfert. Er hat zu Samuel nicht gesagt, vergib mir. Er hat gesagt, ehre mich wenigstens vor dem Volk. Er hat die Sünde gar nicht erkannt. Und da war David anders. Und das ist das, was ich dann für uns auch wünsche, dass wir wirklich auch merken und begreifen, das gehe ich noch auf das Heilig dann zu sprechen, dass ich merke, wenn ich was falsch gemacht habe, dann will ich das auch so, wie David es später tun wird, vor Gott immer wieder bringen und Buße tun. Und Samuels richtiger Blick war, er hat Gott vertraut. Es steht hier nirgends drin bei den nächsten Söhnen, wie er das begriffen hat, dass die nicht dran sind. Aber als David kommt, sagt Gott zu Samuel den Salbe. Das heißt, Samuel war offen für Gottes Wort und hat dann auch das, was Gott gesagt hat, umgesetzt. Und das wünsche ich euch auch, dass wenn Gott zu euch was sagt, wenn ihr im Gebet seid, wenn ihr Wegweisung fragt, wenn ihr wissen wollt, was dran ist, dann fragt Gott, lest in seinem Wort und versucht nicht euren Wünschen nachzugehen, sondern das, was Gott möchte. Zum Thema Heiliger Geist sage ich nichts, das dürft ihr euch selber noch Gedanken machen. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Von da an hat er den Heiligen Geist. Da hätte ich jetzt noch, aber die Zeit ist aus, hätte ich noch ein paar Sachen. Aber das macht einfach als Hausaufgabe. Der Heilige Geist, der kam über David von da an. Hast du den Heiligen Geist? Was bewirkt er in dir? All das. Wisst ihr was? Markus, mach mal eine Predigt drüber. Entschuldigung, ich habe dich mit ihm überfordern. Aber das ist jetzt ein Thema, wo er euch Gedanken macht. Das ist für mich auch noch das Gewaltige. Der Heilige Geist von da an, war er bleibend bei David. Und das war was Besonderes, das hatte nicht jeder. Aber das wäre jetzt ein Thema für sich. Nehmt es mit, den richtigen Blick zu haben auf Gott hin. Wir müssen die Herzen nicht erkennen. Und können wir gar nicht. Aber Gott vertrauen, der alles weiß, der alles in der Hand hat. Und natürlich auch unseren Verstand einsetzen. Vor allem euch Ältesten in Vorbereitung. Es geht darum zu fragen, wer ist wirklich geeignet. Es sind nicht immer die, die vorne dran stehen. Es sind nicht immer die, die lauteste Mundwerk haben, sondern schaut das Leben der Leute an. Wie leben sie? Auch hier sollen wir unseren Verstand einschalten. Ja, ich werde hier enden. Wünsche euch wirklich Gottes Segen. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich glaube, alle kannten mich nicht. Aber ja, wir werden wiederkommen dieses Jahr, so Gott will, und dann holen wir es nach. Genau, für die, die uns nicht kennen. Ich mache es immer so. Ich lasse jetzt eine kurze Zeit der Stille, wo ihr noch mit Gott reden könnt, in der Stille, und ich bete dann zum Schluss. Herr Jesus, wir sehen wirklich nur, was vor Augen ist, aber du siehst das Herz. Und auf der einen Seite ist es erschreckend, wenn wir an unser eigenes Herz denken, dass du uns durch und durch kennst, dass wir nichts vor dir verbergen können. Und dann gleichzeitig dieses Schöne, dieses Gewaltige, und dennoch will ich, dass du mein Kind bist. Dennoch will ich dich reinigen, dein Herz gesund machen und heilen. Und Herr, dafür danken wir dir. Und dann gleichzeitig, du siehst unser Leben, das wir leben. Herr, die Entscheidung, die wir treffen müssen. Und da möchte ich auch bitten, dass du uns den richtigen Blick schenkst, dass wir auf dich blicken, auf dich schauen, der du die Herzen kennst, der du weißt, was dran ist. Und da danke ich dir, Herr, dass wir uns dir jeden Tag aufs Neue anbefehlen können. Amen.